Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. In Echtzeit werden wir tagtäglich mit einer riesigen Menge an Informationen konfrontiert. Die große Datenmenge überfordert viele Menschen. Ein Großteil der Verarbeitung und Analyse dieser Daten wird in Zukunft automatisiert, mithilfe von Rechensystemen geschehen. Mit steigender Rechenkapazität wird auch die Menge an Daten steigen, die Computersysteme verarbeiten. Das wirft auch ethische Fragen auf. In dieser Folge werden wir uns mit Daten beschäftigen. Wir schauen uns an, welche Daten wie erfasst werden, welche Erkenntnis, aber auch Missbrauchspotenziale in den Datenstrukturen schlummern und was das für jeden Einzelnen im Umgang mit digitalen Geräten bedeutet. Und natürlich wagen wir auch einen Blick in die Zukunft. Und damit herzlich willkommen. Hallo.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Das Cambio-Labor basiert heute auf 1 und 0, sowohl thematisch als auch räumlich, denn wir zeichnen die Sendung heute in der digitalen Welt auf. Mit mir verbunden ist mein Kollege, Referent für digitale Welt, Michael Grunewald. Hallo.
Hallo Lukas, schön dich zu hören.
Steigen wir ein ins Thema. Sobald wir in der digitalen Welt unterwegs sind, basiert unser Umfeld ja maßgeblich aus Daten. Ja, wir können jetzt gerade miteinander reden, weil die Videokonferenz-Software Video- und Audio-Datenpakete hin und her schickt. In Zukunft wird die Menge an Daten, an Informationen immer weiter steigen und ja, schlussendlich die digitale Welt wachsen. Davon gehen alle aus. Worin liegt aus deiner Sicht der allergrößte gesellschaftliche Nutzen bezüglich dieser Entwicklung?
Also der allergrößte Nutzen für mich liegt ganz sicherlich in den vermehrten Möglichkeiten der Kommunikation weltweit. Also ich kann mit Menschen, die ich jetzt kenne in Neuseeland, in Amerika, in Ägypten, in Indien, relativ einfach kommunizieren, aber auch mit meinem Sohn, der in Heidelberg wohnt, oder mit meiner Bekannten, die in Berlin wohnt. Die Hürden der Kommunikation sind viel niedriger geworden. Das, finde ich, ist ein großer Vorteil, weil es mich an ganz vielen Entwicklungen mehr teilhaben lässt, die ich ansonsten nur schwer zu erreichen imstande gewesen wäre. Der andere wichtige Punkt ist natürlich die ganze Frage der, ich sag mal, Service-Dienstleistung. Das fängt an mit einer digitalen Steuererklärung. Ich habe, glaube ich, die letzte Steuererklärung auf Papier vor 5 oder 6 Jahren mal gemacht. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Oder auch wenn ich eine Einfahrgenehmigung, ich wohne hier in der Fußgängerzone, wenn ich eine Einfahrgenehmigung für den PKW brauche, dann geht es heute digital ganz schnell. Das ist innerhalb von einer Stunde inklusive Bescheid hier bei mir. Auch die Frage von digitalen Patientenakten, die ich mir wünschen würde, dass es sie eines Tages auch sicher gäbe, würde ein großer Vorteil sein, weil ich Befunde und Röntgenbilder und so weiter nicht mehr hin und her tragen müsste und mühsam zusammensammeln müsste. Aber auch die ganze Frage von gesellschaftlichen Nutzen, die jetzt über meinen eigenen Nutzen hinausgehen. Wenn man sich überlegt, bei Diagnoseverfahren zum Beispiel, wenn Computer heute in der Lage sind, 1 Million Röntgenbilder auf Lungenkrebs zu untersuchen und innerhalb von 1 Minute sagen können, ah, ich weiß jetzt so ungefähr, wie ein Lungenkrebs aussieht und ich kann, wenn du mir jetzt ein neues Röntgenbild gibst, sagen, die Möglichkeit besteht zu 99% oder 70%, dass es sich hierbei um Krebs handelt, dann ist es einfach eine auch gesellschaftlich wichtige Funktion, die die Daten haben. Oder bei der Messung von Verkehrsströmen. Also wir können ja heute, wenn wir gerade von einer nachhaltigen Mobilität reden, sagen, um die Mobilität, um die Bewegung von Menschen zu erfassen, braucht es auch Daten. Und aufgrund dieser Daten kann man auch Verkehrsströme nachher lenken. Man denkt ja nur an Parkleitsysteme oder die Frage, welche Bahnstrecke mehr ausgebaut werden muss. Das sind Sachen, die basieren natürlich ganz viel auf gesammelten Daten.
Die Anwendungsbereiche, die du gerade geschildert hast, die basieren alle auf der Technologie, die unter dem großen Namen künstliche Intelligenz gefasst werden. Ja, was verbirgt sich denn hinter dieser Technologie? Und wenn wir jetzt auch sozusagen die Datenanalyse als Schwerpunkt nehmen, was kann denn künstliche Intelligenz da besonders gut?
Naja, ich bin jetzt kein Informatiker, würde jetzt nicht sozusagen den technischen Begriff der künstlichen Intelligenz erläutern, sondern einfach mal zu sagen, es gibt zumindest die Unterscheidung zwischen einer schwachen künstlichen Intelligenz und einer starken künstlichen Intelligenz. Wir sind aber heute, auf dem Stand heute, weit davon entfernt, überhaupt von einer künstlichen Intelligenz zu sprechen. Was wir heute haben, ist eigentlich die Fähigkeit von Computern, dass sie menschliche oder menschenähnliche Fähigkeiten nachahmen können. Also ich sage mal, ein ganz einfaches Beispiel für eine künstliche Intelligenz wäre zu sagen, ich möchte von A nach B fahren, zeige mir bitte den besten oder schnellsten Weg oder zeige mir den Weg, den ich fahren möchte, wenn ich am wenigsten CO2 verbrauchen möchte oder zeige mir den Weg, wo ich an der Bäckerei vorbeikomme. Das wäre sozusagen etwas, was eine Maschine relativ schnell machen kann, nämlich ein einzelnes Problem lösen. Ansonsten ist künstliche Intelligenz heute ein sogenanntes Buzzword. Also es ist so ein bisschen ein Werbebegriff, wo man sagt, darüber kann man natürlich auch viel Mittel, Geldmittel generieren, indem man sagt, wir machen dazu künstliche Intelligenz etwas. Die Frage von starker künstlicher Intelligenz, also wo man sagen kann, Maschinen suchen sich selber ihre eigenen Probleme und Lösungen, da sind wir, ich glaube, noch viele, 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 viele Jahrzehnte von entfernt, dass es das geben wird. Während die, ich sag mal, schwache KI als Unterstützungssystem für menschliche Entscheidungsprozesse, letztendlich sollen Menschen entscheiden, ja, wie ich, wenn ich vom A nach B fahre, selber entscheide, wo ich lang gehe, aber das System kann mir einen Vorschlag machen oder das System kann mir sagen, mit 70%iger Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um Brustkrebs oder um Lungenkrebs. Ja, und ich kann mir das dann als Ärztin oder als Arzt nochmal anschauen und kann sagen, okay, ja, da finde ich, es ist eine Unterstützungsleistung. Dafür finde ich es sehr gut.
Ja, und was ja diese Systeme besonders gut können, ist ja Muster zu erkennen in Daten. Das ist ja so die Grundlage des Ganzen. Bevor jetzt aber diese ganzen Daten verarbeitet, Muster erkannt, zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können, müssen sie erstmal erfasst werden. Die meisten unter uns verfügen dafür über ein sehr, sehr präzises Messinstrument in der Hosentasche. Mit Peter Knaack, Redakteur und Datenschutzbeauftragter der Stiftung Warentest, habe ich über den Datenabfluss von Smartphones gesprochen und ihn gefragt, ob man als Smartphone-User überhaupt mitbekommt, welche Daten wohin abfließen.
Als Privatnutzer bin ich praktisch ahnungslos und sehe das überhaupt nicht. Zum Teil findet die Datenübertragung auch in ruhigen Stunden nachts statt, sodass ich also nicht mal irgendetwas an dem Telefon von wegen Stromverbrauch erhöhter oder wie auch immer bemerke. Ich habe keine Möglichkeit, ohne entsprechendes Testequipment, das jetzt wirklich kein Hexenwerk ist, aber das der Privatuser natürlich nicht hat, mitzuschneiden, wohin mein Telefon Daten sendet und was die Inhalte der Kommunikation angeht, also was die nach Hause flüstern. Da sind selbst wir ja, obwohl wir schon einen ziemlichen Aufwand treiben, teilweise ahnungslos, weil ein Großteil der Datenpakete, die nach China oder wo auch immer hingeschickt werden, mittlerweile hochkomplex verschlüsselt sind und wir nicht in der Lage sind, zu knacken, was rauskommt. Dann haben wir nur als Anhaltspunkt den Server, der kontaktiert wird. Und wir sehen natürlich, wie groß das Datenpaket, das da weggeht. Und das sind teilweise wirklich mehrere Megabyte große Daten, die in relativ kurzen Zeitabständen rausgeschickt werden. Und das macht Angst, wenn man sieht, vielleicht auch gerade deshalb, weil man nicht unter den Schleier gucken kann, den die darüber decken durch Verschlüsselung.
Michael, du hast jetzt schon ein paar Mal gerade eben genickt während der Aussage. Unsere Smartphones senden genau diese Datenpakete zu den verschiedenen Anbietern von Apps. Bevor ich gleich darüber sprechen möchte, was das für eine Aussagekraft hat, möchte ich erstmal vielleicht im ersten Schritt fragen, ja, was sind das für Informationen, die mit unseren Smartphones gesammelt werden?
Ja, das ist, wie Peter Knaack sagte, schon mal etwas schwierig herauszufinden, weil viele Informationen eben tatsächlich verschlüsselt sind. Ich bei mir habe ja zwei Systeme im Einsatz. Einmal in meinem privaten Netzwerk einen sogenannten Sniffer. Das heißt, wenn ich meinen Computer einschalte, wird protokolliert, wohin mein Computer Datenleitungen aufbaut. Das geschieht über die Internetadresse. das, was Peter Knack gesagt hat. Ich weiß, aha, da wird ein Server in China oder in Amerika oder in England oder Israel oder wo auch immer kontaktiert. Aber welche Daten dahin fließen, das weiß ich nicht. Das Gleiche habe ich auf meinem Smartphone. Da habe ich einen sogenannten Firewall und diese Firewall protokolliert auch jeden Zugriff, sodass ich sehen kann, wenn ich mein Smartphone einschalte, wird, ohne dass ich überhaupt irgendetwas gemacht wird, werden schon 52 Server angefunkt, würde man sagen. Also mit einem Signal versendet. Zumindest, dass ich da bin. Das heißt, die Information, die immer gesendet werden, ist, du bist da. Man kann über die IP-Adresse, also über die Internetadresse herausfinden, wo ich gerade bin, zumindest grob. Nicht vielleicht auf den Zentimeter oder auf den Meter genau, aber zumindest doch schon vom Orts her wahrscheinlich sehr genau. Smartphones haben eine ganze Reihe von Sensoren drin. Also man denke nur an die Sensoren, die die Lage des Smartphones, ob es jetzt in der Hosentasche steckt oder ob es auf dem Tisch liegt, das kann unterschieden werden. Ich weiß von der Telekom, die haben einmal in Frankfurt Verkehrsströme gemessen anhand der Nutzerdaten der Telekom-Kunden auf ihren Smartphones. Die konnten relativ genau sagen, wer mit dem Auto unterwegs ist, wer mit der Bahn unterwegs ist, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist oder wer zu Fuß unterwegs ist. Die ganze Frage, wie wir sprechen, also unsere Sprache, wie wir aussehen vielleicht über Bilder, die wir veröffentlichen. Ich habe ein Smartphone, das sich auch mit einem digitalen Fingerabdruck entsperren lässt. Ja, ich weiß auch nicht, ob dieser Fingerabdruck oder Daten des Fingerabdrucks irgendwo hingesendet werden. Die ganze Frage der Gesundheitsdaten. Also bin ich mal eine Woche zu Hause, könnte ja zum Beispiel sein, dass es außergewöhnlich ist. Das kann auch registriert werden. Ich kann natürlich auch schauen, wenn ich bestimmte Internetseiten aufrufe, für was interessiert sich der Herr Grunewald? Aha, der interessiert sich für, sag mal, eher braune Lederschuhe. Das kann natürlich interessant sein für eine Firma, die Werbung machen will oder Werbung verkaufen will. Man kann darüber feststellen, wann ich schlafe oder wann ich wach bin. Ja, das sind alles Daten. Es gibt einen ganzen Haufen Daten, die wir hinterlassen, ohne uns dessen bewusst zu sein.
Du hast den zweiten Teil meiner Frage schon angerissen. Ich würde trotzdem noch mal kurz darauf eingehen wollen. Es ist ja so, dass wir ganz viele Informationen auch freiwillig preisgeben. Also man trägt dann private Informationen in das Profil ein bei Social Media Kanälen, lädt Bilder hoch, teilt Inhalte, benutzt den Like-Button. Jetzt basieren ja sozusagen diese Plattformen auch auf Geschäftsmodellen und ja, vielleicht deine Einschätzung darüber, ja, welche Geschäftsmodelle und also im ersten Schritt, welche Aussagekraft haben diese Informationen für den Plattformbetreibenden und was für Geschäftsmodelle werden dadurch auch möglich?
Naja, Aussagekraft ist natürlich immer auch ein Stück weit abhängig davon, welche Daten gesammelt werden. Also was ist das Geschäftsinteresse derjenigen, die die Daten sammeln? Sammelt jemand Gesundheitsdaten? Ja, dann ist vielleicht sein Interesse, mir Vorschläge zu machen für eine Versicherung. Ja, also ich schaue öfter mal bei Zahnärzten oder Zahnpflegeprodukten oder sonst irgendwas. Dann könnte man schauen, aha, da ist jemand empfänglich für Zahnpflegeprodukte und könnte man ihm vielleicht auch schon mal eine Police zuschicken, sagt, mit einer super günstigen Zahnversicherung. Oder aber eben auch Werbetreibende grundsätzlich, wie wir sie ja kennen als Geschäftsmodell von Google und Facebook zumindest, die sogenannte personalisierte Werbung. Das heißt, je mehr der Werbetreibende darüber weiß, wer seine Kundinnen und Kunden sind, desto gezielter kann natürlich auch geworben werden. Und das ist ja auch für jemanden, der werben möchte, lukrativ zu sagen, ich suche mir genau die Personengruppe raus. Ich sage jetzt mal zwischen 18 und 24, die gerade Eltern geworden sind, weil denen kann ich super eine Ausbildungsversicherung für ihre Kinder schicken. Die Angst für die Zukunft der eigenen Kinder ist ja immer ein besonderer Motivationsgrund, auch mal so eine Versicherung abzuschließen, kann ich zumindest aus eigener Erfahrung auch sagen. Ja, das heißt also wirklich Motivation, Daten sammeln, zielgerichtet, um Informationen über die Person zu bekommen. Da geht es nicht um den Verkauf der Daten, dass man die E-Mail-Adresse der Person nachher verkauft, sondern zu sagen, okay, Unser Geschäftsmodell ist, wir können als werbetreibende Plattform Facebook Ihre Zielgruppe, die Sie gerne erreichen möchten, auch ganz genau erreichen.
Mit Peter Knag habe ich unter anderem auch über Messenger-Dienste gesprochen. Er hat anhand dieses Beispiels mal durchdekliniert, welche Aussagekraft Metadaten haben.
Viele wägen sich ja, wenn sie Messenger zum Beispiel nutzen, in der Sicherheit, dass die Kommunikation verschlüsselt ist. Das heißt, das, was sie schreiben, kein anderer einsehen, außer die Adressaten eben. Nur ist das lediglich die halbe Wahrheit. Diese Metadaten sind unglaublich aufschlussreich. Sie verraten zwar nicht die Inhalte meiner Kommunikation, aber wann, wie oft, mit wem ich kommuniziere. Mal als ein Beispiel in diesem gesamten Bereich der sozialen Medien, der Nutzung von Internetangeboten. Und da verrät man schon ziemlich viel drüber. Also wenn ich eben in Foren reingehe, wo eben nicht Heterosexuelle unterwegs sind, könnte ja schon die Vermutung sein, dass ich eben auch nicht dem Normbild von irgendwelchen Altvorderen entspreche und könnte interessant sein. Es gibt eben auch sehr vieles, was wir dann doch tunlichst, dafür gibt es Privatsphäre für uns behalten wollen. Und die Metadaten verraten uns dort unglaublich.
Ja, Michael, Erfassung von Metadaten ist problematisch. Er spricht ja da Gefahren für die Freiheit oder die Privatsphäre der Menschen an. Ja, wie ordnest du das ein?
Ja, Metadaten sind ja, ich sage erstmal technisch notwendige Daten, wie zum Beispiel die Übertragung einer Internetadresse, damit, wenn ich eine Seite auf der Bahn suche und die Bahn mir ja die Antwort zukommen lassen, muss die Bahnseite oder der Computer ja wissen, wohin er diese Daten schicken soll. Dass dann natürlich erfasst wird, wann ich auf diese Seite gehe, ist ein Datum, das für den Service nicht sein muss. Ist also kein notwendiges Datum, aber da streiten sich ja auch dann Politikerinnen und Politiker und Netzaktivisten über die Vorratsdatenspeicherung, also welche Daten wie lange gespeichert werden müssen, um mögliche kriminelle Machenschaften aufdecken zu können. Ja, da würde ich tatsächlich unterscheiden zwischen notwendigen Daten und Daten, die gesammelt werden aufgrund zum Beispiel behördlicher Anordnung oder gesetzlicher Regelung. Natürlich das, was Peter Knag angesprochen hat, ist richtig. Wenn ich also vermehrt auf bestimmte Seiten gehe, ich nenne jetzt mal Pornografie-Seiten oder Seiten von Rechtsradikalen oder zu Waffeneinkäufen, ja, dann kann man ein Stück weit auch aufgrund der Metadaten auf die Persönlichkeit der Person schließen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für hochsensible Bereiche wie Gesundheit. Also wenn ich öfter Seiten aufrufe, die sich mit Fragestellen rund um, ich sage jetzt mal, Prostata und Prostatakrebs oder sonst irgendwas befassen, dann ist natürlich so eine Information auch für andere, ich sag mal, wichtig oder noch wichtiger. Und noch relevanter wäre es natürlich beispielsweise im religiösen Kontext zu sagen, ja, ich suche öfter Seiten auf, ich sag mal, von jüdischen Gemeinden oder ich bin täglich auf einer Seite einer jüdischen Gemeinde. Darauf kann man einen Rückschluss ziehen, dass ich vielleicht selber Jude bin oder Kontakt zu Juden habe. Vielleicht erkennt man aus den Metadaten, dass ich auch mit anderen Jüdinnen und Juden kommuniziere und man kann daraus schließen, dass ich zu einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gehöre, die ja im Zeitalter des Nationalsozialismus nachher auch, ich sag mal, relativ leicht identifizierbar ist. Wir haben die Problematik ja gerade in Afghanistan, wenn man den Berichten glauben darf, und ich tue das, dass eben hier auch sensible Daten abgegriffen werden können, wer mit wem kommuniziert, wer wo ist, und dass es nachher auch den Taliban, ich sag mal, ermöglicht, diese Personen leichter zu identifizieren und auch zu gucken, wo sie sich aufhalten.
Cambio, die Zukunft gestalten.
Wie man sich selber schützen kann, darüber werden wir später nochmal sprechen, mit dem Schutz personenbezogener Daten. Damit beschäftigt sich die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Sie ist seit 2016 in Deutschland in Kraft, seit 2018 gilt sie in der gesamten Europäischen Union. In Deutschland haben wir jetzt Geburtstag, Jahrestag, 5 Jahre DSGVO. Michael, du verfolgst jetzt schon ein paar Jahre die Debatte. Was zeigen aus deiner Sicht genau die Erfahrungen mit der DSGVO? Schützt sie denn effektiv die Privatsphäre der Menschen?
Jein. Es ist natürlich so, dass die DSGVO für einen gewissen Schutz gesorgt hat, nämlich dass beispielsweise der Datensammelleidenschaft von vor allen Dingen Unternehmen oder Organisationen auch ein Stück weit Einhalt geboten worden ist, indem ich meine Zustimmung zu bestimmten Daten sammeln geben muss. Allerdings schützt es in vielen Bereichen nicht, weil auch die DSGVO nach wie vor, ja, ich sag mal, das besonders berechtigte Interesse eines Anbieters formuliert, der sagt, ich habe ein besonderes Interesse, diese Daten und so dienen die Daten zu sammeln. Und ich kann mich dann nur entscheiden, will ich diesen Dienst nutzen oder will ich diesen Dienst nicht nutzen. Die Entscheidung war vorher auch schon möglich, aber jetzt ist es etwas transparenter geworden. Und gleichzeitig ist aber auch jetzt die Möglichkeit zu sagen, und das finde ich auch sehr gut, eine Berliner Wohnungsbaugesellschaft hat da gerade sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie doch einen fünfstelligen Strafbetrag bezahlen muss, weil sie eben Daten von ehemaligen Mieterinnen und Mietern auch gegen deren Willen weiterverwendet haben. Und das sind so Punkte, wo ich dann sage, ja, da macht die Datenschutzgrundverordnung Sinn, ja, dass man auch anfragen kann. Ich habe ja auch eine ganze Reihe von Anfragen gestellt an Organisationen, wie zum Beispiel die Bahn, wie die Schufa und wie meine Krankenkasse, welche personenbezogenen Daten alle gespeichert worden sind. Und das ist schon interessant, also beispielsweise beim Arzt dann nachher zu sehen, welcher Arzt welche Diagnose oder was abgerechnet hat, dass ich darauf jetzt auch einen Anspruch habe. Das hat mir die DSGVO zugesichert, aber sie reicht bei weitem nicht aus. Also wir bekommen heute immer noch ganz viel Werbe-E-Mails, es wird immer noch getrackt, auf welchen Seiten bewege ich mich wie und wann und wo lange und was schaue ich mir genau an. Da wird natürlich der sogenannte DSA, also der Digital Service Act nochmal, der im Augenblick ja gerade im Europaparlament beraten wird, ja, nochmal Aufschluss darüber geben, dass hier auch die Interessen der Wirtschaft ein wenig in Zaum gehalten werden.
Ist dann vielleicht eigentlich die interessantere Frage, dass eine rechtliche Verordnung natürlich nur ein Stück weit solche Fragestellungen regulieren kann?
Ja, sie hat halt Grenzen. Genau. Ja, sie hat Grenzen, sie macht rechtliche Grenzen, das sind bindende Grenzen. A, wissen wir nicht, ob sie immer eingehalten werden. B, welche Möglichkeiten es gibt, sie zu umgehen, durch das besondere Interesse natürlich. Wenn wir eine Seite aufrufen, vor allen Dingen bei Tageszeitungen, deren Geschäftsmodell ja ein Stück weit zusammengebrochen ist oder noch zusammenbricht, die dann sagen, ja, wir brauchen aber jetzt mehr Daten für Werbetreibende und dann kann es schon passieren, dass ich auf eine Seite einer Zeitung gehe und 50 oder 52 oder 60 Tracker plötzlich aktiv sind und mein Warnsystem mir anzeigt, wie viel unterschiedliche Organisationen Zugriff auf das haben sollen, was ich da gerade tue. Und das wird mir natürlich erklärt. Ja, allerdings ist es dann im Kleingedruckten und man hat eine Liste dann von 60 Dingen, wo man einzelnen zustimmen oder ablehnen kann. Da bin ich als Nutzer völlig überfordert und sage, entweder stimme ich dem zu, der Einfachheit halber, oder ich sage, ich stimme dem nicht zu und nur die technisch notwendigen. Wobei auch die technisch notwendigen Daten ja immer auch ein Stück weit, ich sag mal, umstritten ist, was wirklich technisch notwendig ist. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, es kommt auch ganz gehörig auf einen gesunden Menschenverstand in der Handhabung des Internets und der Dienste an. Da reichen die gesetzlichen Regelungen alleine nicht aus, wenn man, ich sag mal, das Bundesverfassungsgericht hat es digitale Souveränität genannt. Ja, wenn ich diese erlangen möchte, im Internet ist sie bedingt möglich, nicht ohne Bedingung, aber sie ist bedingt möglich. Aber dazu muss die einzelne Person sich auch tatsächlich verhalten und ein Stück weit lernen, damit umzugehen. Und man kann natürlich auch als Nutzerin und als Nutzer ein Stück weit Sicherheitsvorkehrungen treffen, so wie ich auch eine ganze Reihe von Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, beispielsweise habe ich für jeden Dienst, den ich im Internet benutze, wo man sich registrieren muss, eine eigene E-Mail-Adresse.
Peter Knag habe ich auch gefragt, was das eigentlich ist, dieser Datenschutz, und vor allem auch, welche Auswirkungen es haben kann, wenn dem Datenschutz nicht ganz so viel Bedeutung beigemessen wird.
Datenschutz meint im Grunde nicht den Schutz der Daten, sondern den Schutz der Personen, deren Daten es betrifft. Das ist so ein ganz grundsätzliches Missverständnis, dass man nur auf die Daten guckt, aber eigentlich müssen wir immer auf die Menschen gucken, die es zu schützen gilt. Und um das an einem ganz klaren Beispiel mal zu verdeutlichen, gucken wir nach China, wo es diesen Sozialkreditsystem gibt, wo es eben einen Punktebonus gibt, der aufgefressen wird dadurch, dass der Staat jede Handlung seiner Bürger verfolgen will und größtenteils ja auch schon verfolgt und dann Abzüge macht, die bis dahin führen, dass Menschen an den Pranger gestellt werden. Also wirklich wie im Mittelalter mit Bild, mit Verfehlung. Und wenn das 17 Euro Steuerschuld gegenüber dem Finanzamt sind, dann eben auch gebrandmarkt werden, dass die Kinder von Menschen, deren Sozialpunktekontostand zu weit runtergesunken ist, von einer privilegierten auf eine normale Schule runtergeholt werden. Reisebeschränkungen bestehen, Inland und Ausland dann sowieso. Da sieht man, was durch den Zugriff auf Menschen, auf die Daten, die sie verursachen oder auf das Leben, das sich in Daten fassen lässt, was dort an Missbrauch möglich ist. Dass eine auch demokratische Gesellschaft sehr schnell kippen kann, haben wir ja in der Türkei gesehen, wo ein offener Staat existierte und urplötzlich das zurückgeht in Richtung Mittelalter. Und Menschen überwacht, verfolgt und wegen ihrer politischen Verfolgung, Überzeugung auch ins Gefängnis geworfen werden. Das kann innerhalb weniger Jahre kippen. Und wenn die Daten gesammelt wurden vorher, dann liegen die in Datenbanken, die dann die späteren Regimes sehr schön abgreifen können. Eine gruselige Vorstellung.
Ja, Michael, du hattest ja vorhin auch schon Afghanistan, das noch ein bisschen aktueller angesprochen. Genau, das Social Scoring, das Social Credit System ist schon heute Realität in Teilen der Volksrepublik China. Michael, wie bewertest du diese Entwicklung und viel wichtiger eigentlich die Frage, wie können wir uns vor solchen Horror-Zukunftsszenarien auch schützen?
Naja, eine Bewertung ist eindeutig. Also wir haben es ja hier in den genannten Beispielen China oder Türkei oder auch Afghanistan mit Gesellschaften zu tun, die ein recht enges Menschenbild haben. Das heißt, da gibt es einen Idealtypus von Mensch und dieser Idealtypus von Mensch verhält sich nach Punkt A, B, C, D, E, F, G. Und wenn das Verhalten des Menschen nicht diesem System entspricht, dann gibt es negative Abzüge. So ein System würde ich mir natürlich gar nicht wünschen, sondern wir leben in einer pluralen und offenen Gesellschaft. Und ob sich jemand nach 5b oder nach C7 bewegt, das kann gesellschaftlich relevant sein, ist aber letztendlich, solange es im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert, natürlich auch schützenswert. Von daher würde ich natürlich sagen, so ein Social Scoring System würde ich ablehnen. Wir haben hier in Deutschland aber auch Tendenzen zu Social Scoring Systems. Ich erinnere hier jetzt zum Beispiel mal an die Schufa, also das Beispiel die Schutzgemeinschaft, die ja letztendlich unsere Kreditwürdigkeit bewertet, die entscheidend nachher ist bei Wohnungsfindung, beim Wareneinkauf, bei Einkauf von Dienstleistungen. Und dieses System basiert auch auf gesammelten Daten aus allen möglichen Quellen, die zum Teil bekannt, vielleicht aber auch unbekannt sind. Das weiß man ja nicht genau, weil die Datenakkretion, also die Zusammenführung von Daten, die bei der Schufa passiert, ja als Geschäftsgeheimnis gilt. Das heißt, wir wissen nicht, welche Daten gesammelt werden. Ich habe, wie gesagt, mal eine Anfrage an die Schufa geschickt, um zu sehen, welche Daten haben sie von mir. A, weiß ich nicht, ob das tatsächlich alle sind. Und B, ist auch hier die Frage, wie die Daten bewertet werden. Also wenn ich zum Beispiel noch nie einen Kredit hatte, wird mir das negativ ausgelegt, weil ich noch nicht beweisen konnte, dass ich auch in der Lage bin, einen Kredit pünktlich zurückzuzahlen. Oder ich kann in einer Gegend wohnen, in der die Zahlungsmoral schlechter ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich wohne in dieser Gegend und habe meinetwegen eine gute Zahlungsmoral und trotzdem werde ich aufgrund meines Wohnortes herabgestuft und kann vielleicht einen Vertrag nicht abschließen oder bekomme eine Wohnung in einer anderen Gegend nicht, weil gesagt wird, er kommt aus einer Gegend, die, sag mal, nicht so zahlungskräftig ist. Ja, und da würde ich sagen, da fängt es an, schwierig zu werden. Da würde ich mir tatsächlich andere Systeme wünschen. Was natürlich Peter Knack angesprochen hat mit der Türkei, mit der Möglichkeit, dass die Daten auch in falsche Hände geraten. Die Möglichkeit besteht. Ich halte sie für die Bundesrepublik Deutschland zumindest für relativ unwahrscheinlich. Das ist meine persönliche Haltung. Türkei war ja ähnlich wie Afghanistan nie ein wirklich plural offenes Land, sondern hat ja immer schon auch damit zu kämpfen gehabt. Wir kämpfen ja hier auch mit der Frage von Toleranz und Vielfalt und als Akzeptanz in einer multikulturellen Gesellschaft. Ich würde erstmal hier die Gefahr nicht so hoch sehen. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Ich erinnere daran, als in den Niederlanden eine Volkszählung gemacht worden ist und nach religiöser Anschauung gefragt worden ist, hat man sehr gutes Datenmaterial gehabt, wer jüdischen Glaubens ist. Und als die Nationalsozialisten in den Niederlanden eingefallen sind, haben sie natürlich diese Daten genutzt, um auch zu schauen, wer hat sozusagen dieses Datum Judin, Jude und hat dazu geführt, dass in den Niederlanden die Ausrottung wohl am effektivsten aus Sicht der Nationalsozialisten war.
Wachsam sein, wehrhaft bleiben ist vielleicht die demokratische Herausforderung im Zusammenhang mit diesem Thema. Jetzt ist es ja so, dass Datenschutz für viele vor allem ein leidiges Thema ist. Und gleichzeitig ist es so, dass es ja weiter so geht, dass die digitale Welt wachsen wird, und die deswegen ja auch die Frage immer relevanter wird. Man kann das ja wirklich so linear auch beschreiben, was mit unseren sensiblen Daten auch passiert. Wie erklärst du dir diese Diskrepanz und daran anschließend die Frage, wie kann man aus deiner Sicht ja die Akzeptanz für den Datenschutz verbessern und ja auch fördern?
Also erstmal ist es kein neues Phänomen. Wir wissen aus der Umweltforschung der 70er Jahre, dass es eine Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln gibt. Das Ganze gilt natürlich auch für die digitale Welt. Das heißt, ein Bewusstsein für schützenswerte Daten ist vorhanden. Auf der anderen Seite ist, und ich habe das ja vorhin schon am Beispiel gesagt, wenn ich eine Seite aufrufe und ich soll mich entscheiden, welche der 52 Dienste ich ablehnen soll oder nicht und muss dazu erst noch die Datenschutzerklärung durchlesen, die aus 27 Seiten Juristendeutsch besteht, da habe ich schon kein Interesse mehr daran, weil ich es A, gar nicht verstehe und B, es mir auch viel Arbeit wäre, das alles zu lesen und dann noch einzelne Dienste auszuwählen, die ich befürworte und nicht befürworte. Deswegen sage ich dann einfach, okay, Zustimmung oder ich sage einfach Ablehnung. Aber der Punkt ist tatsächlich zu sagen, ja, ich muss mich damit beschäftigen, nicht nur auf der Ebene des Bewusstseins, sondern auch auf der Ebene der Handlung und muss meine, sag mal, Handlungsstrategie danach ausrichten, wie ich es gerne hätte. Eine Kollegin von mir hat ihre Doktorarbeit geschrieben über die Fähigkeit von Jugendlichen, ihre Datenschutzeinstellungen bei Facebook. Damals war Facebook bei Jugendlichen noch relevant oder relevanter als es heute ist, geschrieben und hat geschaut, alleine das Erklären, wie wichtig Datenschutz ist oder den Zeigefinger zu heben und zu sagen, wie böse die Datenkraken sind, das bringt im Verhalten tatsächlich null. Ja, es bringt auch wenig zu sagen, man muss dann einfach gucken, dass man diese oder jene Einstellung macht. Auch das bringt relativ wenig. Mit Kindern und Jugendlichen die beste Möglichkeit ist tatsächlich, es einzustellen. Und gleichen Erfahrungen machen wir ja auch. Ein Kollege von mir hat ja mit Seniorinnen und Senioren gearbeitet und ihren mobilen Endgeräten. Da ist immer wirklich das Günstigste und das Beste und das Wirksamste zum Datenschutz, es mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Betroffenen am Gerät selber zu machen.
Cambio. Probleme als Chance sehen.
Daten sind heute unser Thema im Cambio-Labor. Mit Michael Grunewald spreche ich heute darüber, welche Herausforderungen uns in Zukunft im Zusammenhang mit der wachsenden Datenwelt bevorstehen. Wenn es um den Schutz der eigenen sensiblen Informationen geht, ist hier ja nicht nur der Datenschutz relevant, es geht auch um die Frage, wie unsere Daten vor externen Zugriffen geschützt sind oder geschützt werden. In einem Wort, es geht um Datensicherheit. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, Michael, wir haben es schon öfter angesprochen heute, die Digitalisierung wächst stetig, hat immer mehr Einfluss in, sowohl im öffentlichen Leben, aber auch in der Privatwirtschaft. Es gibt so Phänomene wie das Internet der Dinge, wo jetzt auch immer mehr Geräte ans Netz angeschlossen werden und da auch zusätzlich Datenpakete liefern. In diesem Zusammenhang wächst natürlich auch die Bedeutung der Sicherheit im Internet. Und wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo es ein bisschen um eine Diskrepanz geht. Denn auf der anderen Seite liest man ganz häufig darüber, dass private Nutzer ihre Accounts nicht angemessen schützen. Passwörter sind im Durchschnitt sehr einfach gestrickt. Genau, deswegen zum Anfang dieses Themenblocks vielleicht die Frage, machen sich viele Menschen einfach zu wenig Gedanken über die Sicherheit im Internet, die Sicherheit ihrer Accounts?
Ja, würde ich sagen, dass sie das tun, aus einem ganz einfachen Grund. Also ich sag mal so, ein Passwort zu sich, ein kompliziertes Passwort zu generieren und zu merken, ist relativ anstrengend. Viel einfacher ist es, eine gängige Kombination zu machen, beispielsweise Namen oder Geburtsdaten oder einfache Zahlenfolgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist das eine. Es ist einfacher Passwörter zu verwenden. Es ist einfacher, sich diese Passwörter zu merken. Das andere ist aber auch zu sagen, wo bitte lerne ich einen sicheren Umgang mit den Technologien? Also wo kann ich hier sagen, wie schütze ich mein Konto am besten? Da gibt es ja einerseits, ich sag mal, die Ebene der Anbieterinnen und Anbieter. Ich habe verschiedene Online-Konten bei Banken, mache Online-Banking jetzt seit nunmehr 35 Jahren. Aber die Frage ist, wie schütze ich dieses Konto? Und das Konto ist dann einfach zu sagen, oder die Handhabung ist einfach zu sagen, ich muss mir hier ein sehr kompliziertes, nicht einfach herausfindbares Passwort überlegen. Das ist die persönliche eigene Strategie und die andere ist die Strategie der Anbieterinnen und Anbieter, die ja dann durch die Gesetzgeber spätestens herausgefordert werden, auch eine höhere Sicherheitsstufe zu wählen, sodass dann jetzt eine Zwei-Phasen-Authentifizierung notwendig ist bei vielen Angeboten. Allerdings nicht bei allen, aber es ist eine Vorgabe zu sagen, da sollte man auf jeden Fall zugreifen, auch wenn es nicht mehr so bequem ist. Und das ist immer, ich sag mal so, der Grundkonflikt. Mhm. Zugänglichkeit und Bequemlichkeit. Ja? Wir möchten das alles irgendwie bequem haben. Das heißt, auch nicht so viel mit Datenschutz beschäftigen, sondern die sollen einfach mal machen. Und gleichzeitig, das ist unsere Haltung, und gleichzeitig haben wir aber ein Bewusstsein dafür, dass besondere Daten ja doch auch schützenswert sein sollten. Auch wenn oftmals behauptet wird, ich habe nichts zu verbergen, haben doch viele Menschen Dinge, die sie nicht öffentlich teilen möchten.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Thema, wie man sich gut schützen kann. Also kannst du nochmal genau erläutern, was es mit der Zwei-Schritte-Authentifizierung zu tun hat. Ich habe im Vorfeld mit Jennifer Maske gesprochen und das ist deswegen interessant, weil sie Polizeibeamtin bei der Polizei Hessen ist und da zuständig für die Prävention von Cybercrime ist. Also, ich habe mit ihr über Datensicherheit gesprochen, ganz einfach, und sie gefragt, wie groß denn überhaupt das Aufkommen von Straftaten im Internet denn ist.
Also ich habe mich jetzt mal mit der polizeilichen Kriminalstatistik von Hessen nochmal beschäftigt aus dem Jahr 2019. Und da waren erstmal so gesagt grob 10% aller bekannten Straftaten eben übers Internet verübt worden. Die Tendenz ist steigend. Ich meine, das bleibt nicht aus in unserer zunehmend digitalisierten Welt. Und wenn man sich das mal anguckt, die Struktur der Internetkriminalität, dann sieht man wirklich, dass ein wirklich großer Teil eben Waren- und Warenkreditbetrug sind. Also da geht es wirklich um einen Vermögensschaden, der entsteht. Und alles andere, das ist dann so nach unten runtergebrochen. Also das Ausspähen von Daten zum Beispiel, Phishing, hatten wir jetzt im Jahr 2019 0,7%.
Zu allen Straftaten.
Genau, ja. Beim Internet, beim Waren- und Warenkreditprodukt waren wir natürlich bei weit über der Hälfte bei den übers Internet verübten Straftaten.
Jetzt ist gerade ein Begriff gefallen, Phishing, für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, was darunter zu verstehen ist. Also es geht um Abgreifen von Daten und darunter wird aber gemeinhin eine Methode verstanden, um genau diese Daten abzugreifen. Und meist beginnt der Angriff dann so, dass eine E-Mail man erhält, in der man beispielsweise gebeten wird, sein Passwort in den Social-Media-Kanälen zu ändern. Der Link führt dann aber nicht zu der zu der Social-Media-Plattform, sondern zu einer Oberfläche, die der originalen Oberfläche der entsprechenden Social-Media-Plattform zumindest sehr ähnlich ist. Genau, und die Daten können, die dann eingegeben werden, können dann von den Angreifern abgegriffen werden. Sie stehen denen dann zur Verfügung und so können dann Accounts gekapert werden. Michael, lass uns gleich darüber sprechen, genau was eben genau diese Strategien sind, um sich auch vor solchen Angriffen zu schützen. Dafür möchte ich nochmal kurz auf die Kriminalstatistik eingehen, denn das, was sozusagen vorhanden ist, ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn es ist davon auszugehen, dass es auch noch eine Dunkelziffer von Straftaten gibt, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Eine Schätzung lag Jennifer Maske zwar nicht vor, aber sie konnte mir ein bisschen etwas über die Hintergründe dazu erläutern.
Ja, das ist so das große Dunkelfeld. Also die in der Kriminalstatistik ist natürlich nur das Hellfeld abgebildet. Also das, was wirklich zur Anzeige gebracht wird, entweder von den Geschädigten selbst oder von Zeugen. Also was viele vergessen ist ja, dass man nicht nur als Geschädigter Anzeige erstatten kann, sondern auch, wenn man Zeuge eines Vorfalls ist, egal ob digital oder analog. Ja, das Dunkelfeld bei der Cyberkriminalität ist wahrscheinlich natürlich da und auch nicht so klein. Man muss nämlich bedenken, dass viele Straftaten im Versuchsstadium stecken bleiben, weil wir zum Beispiel so eine tolle Antivirensoftware auf dem Computer haben, der eben diese Spyware, also diese Schadware erkennt und gleich löscht, ohne dass ich es jetzt mitbekomme. Oder aber ich bekomme es mit und sage mir, ach, mir ist ja kein Schaden entstanden. Der bürokratische Aufwand, jetzt da eine Anzeige zu erstatten, das lasse ich halt mal sein. Bei Firmen ist es auch manchmal so, dass sie, besonders wenn es um Erpressungssoftware geht, um ihre Reputation vielleicht auch fürchten und dann auch sagen, ah, ich bringe das jetzt eben mal nicht zur Anzeige, dass uns sowas passiert was. Was ich halt oft erlebe, ist, wenn jetzt Leute wirklich auch einen Vermögensschaden haben von 5 €, sagen wir mal, sie bestellen so einen Euro-Artikel auf irgendeiner Online-Plattform und dann kommt der nicht. Und dann sagen die sich, ach komm, das waren jetzt 5 € oder 3 €, da mache ich jetzt kein Fass auf. Aber wenn man bedenkt, dass die Täter, Täterinnen das ja nicht nur bei dem einen machen, sondern bei Tausenden, kommt natürlich auch eine Summe zusammen.
Ja, Michael, genau, also zunächst möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz betonen, dass Jenny Maske mich auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass für alle ErmittlerInnen es natürlich von wesentlicher Bedeutung ist, jegliche Information zu haben, also auch wenn man nur einen Verdacht hat oder wenn man irgendwas mitbekommt, kann man das zur Anzeige bringen oder zumindest bei der Polizei melden. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ohne jetzt dieses Thema beiseite schieben zu wollen, weil ich denke, das ist auch ganz wichtig, möchte ich aber trotzdem noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, die ich gerade schon angedeutet habe, nämlich wie man sich schützen kann. Und bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel Phishing. Michael.
Ja, Phishing ist ja erstmal das, wie du ja richtig gesagt hast, der Versuch, dass man jemanden über einen Link auf eine Seite führt und darum bittet, bestimmte Daten einzugeben, die es der Person, der kriminellen Person nachher erlaubt, auf diese Daten in dem richtigen Account zuzugreifen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen. Einerseits kann man schauen, dass diese E-Mails gar nicht im eigenen Postfach landen. Das heißt, man hat einen E-Mail-Dienst, beispielsweise der schon bekannte Phishing-Mails aussortiert, weil, ich sag mal, die Urheber bekannt sind oder auf einer Liste drauf sind, die eine automatische Weiterleitung an die E-Mail-Accounts schon verhindert. Das andere, falls dann mal doch eine im Postfach kommt, die sind heute zum Teil so gut gemacht, dass man es kaum unterscheiden kann. Das kann durchaus sein, dass der Absender Lukas Sparlinger heißt und ja, sagt, lieber Michael, ich habe da ein Problem mit unserem Facebook-Account. Kannst du mir bitte nochmal die Daten schicken? Ich habe hier den Link gemacht. Das kann alles täuschend echt sein. Mhm. Klassisch ist immer, dass ein Link aber immer eine sogenannte URL, also eine eindeutige Internetadresse beinhaltet. Und diese Internetadresse kann man sich anschauen. Und in 100% meiner Fälle, die ich jetzt beobachtet habe, sieht man anhand der Internetadresse schon, dass es nicht das Original ist, dass es nicht die Seite tatsächlich zu meiner Bank führt, dass die Seite tatsächlich zu Facebook führt, dass die Seite tatsächlich zur Bahn führt. Das kann man relativ gut mit einem gesunden Menschenverstand und einem kleinen technischen Verständnis doch, ich sag mal, den Schaden abwehren. Das andere ist natürlich dass man Programme hat, Virenprogramme, Schutzprogramme, die eben auch hier dafür sorgen, dass man bestimmte hochsensible Daten gar nicht eingeben kann oder dass man gar nicht auf Seiten geführt wird, die arbeiten dann aber auch nach dem Prinzip, was schon mal bekannt ist. Das heißt, wenn eine Phishing-Attacke kommt von einer bisher nicht bekannten Quelle, kann es durchaus sein, dass die weder die Virenschutzprogramme noch das E-Mail-Programm diesen Phishing-Versuch erkennt und dann bleibt nur der gesunde Menschenverstand. Nicht einfach drauf loszuklicken, nur weil jemand Bekanntes geschrieben hat, ich brauche noch mal kurz die Bankdaten, weil sonst verlieren sie ihr ganzes Guthaben oder sonst irgendwas. Die arbeiten ja immer mit ähnlichen Systemen und manchmal ist es eben auch an der Schreibweise schon zu erkennen, sehr geehrter Herr Michael, dann weiß ich schon, aha, in Ordnung.
Maschine hat es geschrieben, genau. Ja. Jetzt ist es ja so, dass, also ich kann dir jetzt nicht direkt sagen, wie viele Accounts ich im Internet habe. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du für jeden Account, vielleicht habe ich das auch missverstanden, auch eine eigene E-Mail-Adresse hast.
Genau, ich habe für jeden Internetdienst, den ich benutze, eine eigene E-Mail-Adresse. Das heißt, ich habe im Augenblick ist der Stand 187 E-Mail-Adressen.
Okay, gut. Dann wird es sozusagen das Problem. Also wenn ich das jetzt sozusagen so hätte, dass ich für jeden Account auch noch eine E-Mail-Adresse hätte, dann würde ich mir so die Frage stellen, da würde ich ja noch mehr Accounts haben. Man verliert da gerne, glaube ich, auch mal den Überblick. Aber wenn man sich jetzt vielleicht auch in die Rolle des Angreifers versetzt, welche Accounts sind denn vielleicht besonders schützenswert?
Ja, besonders schützenswert sind natürlich die Accounts, wo es A, um wirtschaftlichen Schaden geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Accounts von Bezahldiensten, Accounts für die Banken, Accounts für Einkaufsplattformen, also wo man etwas bestellen kann, das sind natürlich besonders schützenswerte. Während ein Account, wo es einfach nur darum geht, ich sag mal, mit anderen Blumenbilder zu tauschen, aus einem privaten Interesse daraus natürlich einen gewissen Schutz beinhaltet, aber es wäre jetzt auch kein Drama, wenn jemand meine Blumenbilder klauen würde. Das wäre jetzt sozusagen das kleinste aller Risiken. Oder wenn ich jetzt zusätzlich, weil jemand meine Interessen für Blumenbilder herausgefunden hat, ich nachher Werbung für Blumen oder Blumenbilder oder Fotoapparate bekomme.
Ja, auch Jennifer Maske habe ich mit der Frage konfrontiert, wie man sicher in der digitalen Welt unterwegs sein kann. Und sie gefragt, ja, was ist denn eigentlich ein gutes Passwort?
Ja, ein gutes Passwort ist nicht 1234 oder XXX. Nein, es ist am besten mindestens 8 Zeichen lang. Sogar länger ist sogar noch viel besser. Es darf nicht aus zusammenhängenden Wörtern bestehen. Also es muss aussehen, als wäre es wild zusammengewürfelt. Sonderzeichen sind wichtig, Groß- und Kleinschreibung, vielleicht auch Umlaute, weil andere Tastaturen das nicht kennen. Man muss aber darauf achten, wenn man dann doch mal im Urlaub ist und man hat eine andere Tastatur und dann kann man sich eventuell nicht einloggen. Also das sollte man auch immer noch mal bedenken, was man da verwendet. Man kann sich zum Beispiel irgendeinen Satz merken, wie ich gehe jeden Dienstag um 8 ins Kino und bezahle, Gott, was ist es heutzutage, 10 Euro? Und dann nimmt man die Anfangsbuchstaben. Jetzt weiß ich, es ist schwierig, sich bei 20, 30, Gott, wie viele hat man im Durchschnitt heute Portalen, sich das alles zu merken. Und da gibt es ja auch ganz tolle Passwort-Tresore. Da kann man das alles speichern und merkt sich halt nur dieses Hauptkeyword für diesen Passworttresor und der setzt einen das dann ein.
Ja, während sich vielleicht einige gerade schon dran machen, die Passwörter zu ändern, Accounts oder genauer zu informieren, wie man einen Passworttresor einrichtet, stellt sich mir jetzt erstmal noch eine ganz grundsätzliche Frage und das ist auch ein Punkt, der heute schon ein paar Mal gefallen ist. Es ist ja heutzutage fast unmöglich, sobald man im Internet unterwegs ist, keine Datenspuren zu hinterlassen. Und dass man in der digitalen Welt unterwegs ist, beginnt ja schon in sehr, sehr frühem Alter. Michael, was ist vielleicht aus deiner Sicht dann auch da die zentrale gesellschaftliche Aufgabe?
Naja, die zentrale gesellschaftliche Aufgabe ist, dass man der Generation der Kinder und Jugendlichen den Umgang mit den digitalen Medien auch näher bringt. Es ist Teil ihrer Lebenswelt. Das heißt, es lässt sich nicht verhindern und es soll auch nicht verhindert werden, aber ein souveräner Umgang bedeutet eben auch, dass man sich mit den Medien und mit den digitalen Angeboten auseinandersetzen soll. Das heißt also hier wirklich die unterschiedlichsten Ebenen müssen daran arbeiten. Es gibt da mehrere Verantwortung, dass Kinder und Jugendliche eine Kompetenz erlangen, die ihnen eine Handlungssicherheit auch bietet.
Auch Jennifer Maske habe ich gefragt, was es bedeutet, Verantwortung im Internet zu übernehmen. Und sie nimmt da ja die Eltern in die Pflicht.
Es fängt ja schon ganz früh an. Also als Eltern müssen wir Verantwortung auch dafür übernehmen, was machen unsere Kinder eben den Medien näher zu, also die Medien unseren Kindern näher zu bringen, sie zu begleiten, mit ihnen gemeinsam Medien zu erleben, zu erfahren, ihnen auch zu erklären, wo drohen denn eben diese Gefahren. Damit ich das aber tun kann, muss ich als Erwachsener natürlich wissen, was gibt es für Gefahren. Also muss ich mich informieren. Also du siehst, das baut so alles aufeinander auf. Mein Lieblingsthema ist, was veröffentliche ich selber im Internet? Weil das ist oft die Stelle, an der ich angreifbar bin. Also wenn ich jetzt meine ganzen Daten im Internet veröffentliche, wo ich wohne, wo ich arbeite, dann ist das natürlich für jemanden, der eine Identität klauen möchte, um zum Beispiel Waren zu bestellen auf einen fremden Namen, natürlich ein gefundenes Fressen. Also schauen, was veröffentliche ich selber? Wie kann ich die Daten auch schützen mit einem geeigneten Passwort? Und ich sage immer, alles, was ich irgendwie an der Litfaßsäule wappen würde über mich, das kann ich auch im Internet veröffentlichen. Ansonsten sollte ich mich da bedeckt halten.
Ja, es klingt ziemlich sehr nach dem, was du gerade schon auch gesagt hast. Möchtest du noch etwas ergänzen?
Naja, es geht ja noch ein Stück weit darüber hinaus. Also Frau Maske hat ja vor allen Dingen die Eltern in die Pflicht genommen.
Ja.
Es ist natürlich, also Erziehung eines elterliche Aufgabe, aber es ist nicht die alleine elterliche Aufgabe. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland erstmal ein Schulsystem, das auch einen Auftrag hat, ich sag mal, Umgang mit Medien zu erlernen. Das waren, in meinem Fall waren das die klassischen Groschenromane, Tageszeitung und. Ja, dass wir lernen mussten, was ist gut, was ist schlecht, was ist guter Journalismus, was ist schlechter Journalismus. Das ist natürlich heute auch auf das Internet zu erweitern. Und gleichzeitig gibt es aber auch außerschulische Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Denken wir mal an die ganzen Jugendeinrichtungen oder freien Kindereinrichtungen, öffentlicher oder freier Träger, die auch hier einen Bildungsauftrag haben, wie es zum Beispiel der Paragraph 1 im Kinderjugendhilfegesetz fordert, dass Kinder und Jugendliche auf ihrem Lebensweg hin zu einer gemeinschaftsfähigen, selbstbewussten und eigenständigen Persönlichkeit auch entwickelt werden, die verantwortungsvoll handeln kann. Handeln kann man aber nur verantwortungsvoll, wenn man weiß, was in meiner Verantwortung liegt und wo auch die Grenzen meiner Verantwortung sind. Das ist ja immer der zweigeteilte Begriff Freiheit. Wir haben die Freiheit, Internetdienste zu nutzen. Den haben Kinder und Jugendliche auch im Rahmen der Erlaubnis ihrer Eltern, bei Jugendlichen dann auch ab einem gewissen Alter mit einem eigenen Ermessensspielraum. Aber dann auch zu sagen, ich muss auch die Grenzen kennen und ich muss auch kennen, wo die Gefahren liegen. Und man muss heute auch sagen, die Elterngeneration zunehmend auch Kompetenzen hat. Im eigenen Umgang haben wir es doch immer noch mit Generationen zu tun, denen das Internet, wie hat Angela Merkel das mal gesagt, Neuland ist. Das heißt, wir haben tatsächlich Menschen, die aufgrund ihrer Biografie nicht sich über die Gefahren des Internets in dem Maße klar und bei Bewusstsein sind, dass sie es auch an ihre Kinder weitergeben können. Und hier hat auch Schule einen Auftrag, aber auch Kindertagesstätten. Mein Lieblingsbeispiel, Kindertagesstätten in ihren Bildungsplänen sollten sich mit der medialen Welt der Kinder beschäftigen und auch hier schon frühzeitig auf solche Dinge aufmerksam machen, in einem kindgerechten, spielerischen Art und Weise, aber es gehört zu deren Aufgabe.
Ja, in diesem Podcast versuchen wir auch immer so ein bisschen die Rolle der Kirche zu reflektieren. Welchen Beitrag leistet in diesem Zusammenhang die evangelische Kirche? Und ja, daran anschließend auch die Frage, mit welchen Fragen sollte sich die Kirche noch stärker beschäftigen aus deiner Sicht?
Naja, erstmal hat Kirche an sich schon einen Bildungsauftrag. Jede Kirchengemeinde hat einen Bildungsauftrag. Und das ist auch, ich sag mal, in einem ökumenischen Prozess zu sehen. Also nicht nur die evangelische oder die katholische Kirche, auch jüdische Glaubensgemeinschaften haben in der Regel einen Bildungsauftrag. Bei uns ist das explizit so geregelt. Wir haben einen Bildungsauftrag und dieser Bildungsauftrag wird ja immer dadurch erfüllt, dass man eine Angebotspalette bereithält. Da sind Kirchen noch relativ schwach aufgestellt. Die katholischen wie die evangelischen Christen beispielsweise hier relativ, ich sag mal, in den Startlöchern stehen. Es wird aber immer noch diskutiert, soll die Kirche so ein Anbieter sein, beispielsweise von so Smartphone-Workshops, oder ist das nicht eher Aufgabe der Volkshochschule? Nur wenn wir souverän handelnde Bürgerinnen und Bürger haben wollen, macht es keinen Sinn zu sagen, wir schieben das von einer Zuständigkeit zur anderen, sondern zu sagen, worin liegt unsere Verantwortung? Und unsere Verantwortung als evangelische Kirche liegt darin, auch Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Wir haben Erziehungsberatungsstellen, wir haben Schuldnerberatungsstellen, wir haben Drogenberatungsstellen, also für alle möglichen kritischen Situationen, wo es Lebensberatung braucht, gibt es Stellen. Aber es gibt relativ wenig Angebote, die eine Beratung für die, ich sag mal, Nutzung medialer Dienste oder medialer Gerätschaften beinhaltet. Da sind wir in den Startlöchern, würde ich mal sagen.
Sagt Michael Grunewald, Referent für Digitale Welt, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke, darüber hinaus bei Peter Knag, Jennifer Maske für die netten und aufschlussreichen Gespräche, die ich im Vorhinein geführt habe. Im nächsten Monat geht's um soziale Teilhabe und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info